Hallo und herzlich willkommen zum Weltaufgangsszenario. Mach dich bereit, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Wer von euch hat nicht schon mal was gekauft? Nur weil der Verkäufer besonders charmant war oder ein Angebot einfach zu gut klang? War zu sein?
Genau, Verkaufspsychologie ist oft subtil und wirkt im Hintergrund, statt plump zu manipulieren, und nutzen geschickte Verkäufe psychologische Prinzipien, um unsere Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und dann gezielt anzusprechen.
Okay, aber wo genau liegt da eigentlich der Unterschied zwischen Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik?
Im Grunde geht es bei der Verkaufspsychologie vor allem darum, den Kunden, also dich, zu verstehen. Der Verkäufer versucht, deine Psyche zu analysieren und herauszufinden, was dich zum Kauf motiviert, welche Wünsche du hast, welche Ängste dich plagen und so weiter. Verkaufstechnik hingegen konzentriert sich eher auf die Methoden und Strategien des Verkäufers.
Also quasi, was will der Kunde versus wie kriege ich den Kunden dazu zu kaufen?
Genau.
Aber ist das nicht irgendwie manipulativ, wenn der Verkäufer meine Psyche analysiert, um mich zum Kauf zu bewegen?
Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie es gemacht wird. Natürlich kann man Verkaufspsychologie manipulativ einsetzen, aber sie kann eben auch dazu dienen, ein besseres Kauferlebnis zu schaffen. Wenn der Verkäufer meine Bedürfnisse wirklich versteht, kann er mir auch besser helfen, das passende Produkt zu finden.
Das stimmt.
Ja.
Aber trotzdem fühlt man sich als Kunde manchmal etwas überrumpelt, wenn man merkt, dass da mit psychologischen Tricks gearbeitet wird.
Ja, das kann ich verstehen. Transparenz ist hier extrem wichtig.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ein bisschen Psychologie steckt doch in jedem Verkaufsgespräch, oder?
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber lass uns mal konkret werden. Im Artikel werden ja einige Tricks der Verkaufspsychologie genannt, Verknappung, Social Proof, Anker-Effekt und so weiter. Was hat es denn mit diesen Tricks auf sich?
Gerne, nehmen wir mal das Beispiel Verknappung. Du kennst das bestimmt. Nur noch heute im Angebot oder nur noch 3 Stück verfügbar. Plötzlich hast du das Gefühl, du musst jetzt sofort zugreifen, bevor es zu spät ist.
Oh ja, kenne ich. Das Schrillen bei mir, sofort die Alarmglocken. Ach so, jetzt musst du schnell sein und zack, lande ich in der Kasse.
Genau, diese Verknappung erzeugt ein Gefühl von Dringlichkeit und löst in uns den Impuls aus, schnell zu handeln. Ein anderer beliebter Trick ist der Social Proof. Hier wird die Tatsache genutzt, dass wir uns gerne am Verhalten anderer orientieren.
Also wenn ich sehe, dass ein Produkt tausende positive Bewertungen hat, denke ich eher, okay, das muss ja gut sein.
Richtig. Oder wenn auf einer Webseite steht, schon über 100.000 Kunden haben dieses Produkt gekauft. Das suggeriert uns, dass das Produkt beliebt und vertrauenswürdig ist.
Und was ist mit dem Anker-Effekt?
Beim Anker-Effekt geht es darum, dass unsere Wahrnehmung von einem Preis oder einem Wert durch eine vorherige Information beeinflusst wird. Stell dir vor, du willst dir ein neues Smartphone kaufen.
Der Verkäufer zeigt dir zuerst ein super teures High-End-Modell. Dann präsentiert er dir ein Mittelklasse-Modell für 700 Euro. Plötzlich erscheint dir das zweite Modell viel günstiger und attraktiver.
Ja.
Obwohl es immer noch eine Stange Geld kostet.
Das ist ja krass. Aber der Artikel geht ja noch weiter. Es geht nicht nur um einzelne Tricks, sondern auch um ganze Verkaufsstrategien.
Genau. Der Artikel nennt 3 Beispiele: Spinner Selling, Solution Selling und FAB Selling. Lass uns die mal genauer anschauen.
Okay. Fangen wir mit Spin-on-Selling an. Was verbirgt sich hinter diesem mysteriösen Begriff?
Spin ist eine Abkürzung und steht für Situation-Problem-Implikation-Nutzen. Der Verkäufer stellt dir also zunächst Fragen zu deiner aktuellen Situation. Wie ist denn dein aktueller Handyvertrag? Bist du zufrieden damit?
Ja.
Dann fragt er nach deinem Problem. Was stört dich an deinem jetzigen Vertrag? Und so weiter.
Aha, er versucht also durch gezielte Fragen meine Bedürfnisse und Probleme zu ergründen. Und mich dann Schritt für Schritt zur Lösung zu führen, die natürlich sein Produkt ist.
So kann man das sagen.
Klingt clever, aber auch irgendwie manipulativ. Aber gut, kommen wir zu Solution Selling. Was ist da der Unterschied?
Beim Solution Selling steht die Problemlösung im Vordergrund. Der Verkäufer analysiert dein Problem, zum Beispiel, dass du mit deinem Handyvertrag unzufrieden bist, und präsentiert dir dann die optimale Lösung in Form seines Produkts oder seiner Dienstleistung. Er ist quasi der Retter in der Not, der dir aus der Patsche hilft.
Okay, das klingt plausibel.
Und FAB Selling. FAB steht für Features, Advantages, Benefits, also Eigenschaften, Vorteile, Nutzen. Der Verkäufer stellt dir also zuerst die Eigenschaften des Produkts vor, zum Beispiel die Kameraauflösung, die Prozessorleistung etc. Dann erklärt er dir die Vorteile dieser Eigenschaften, zum Beispiel, dass du mit der neuen Kamera bessere Fotos machen kannst. Und schließlich betont er den Nutzen, den du davon hast. Zum Beispiel, dass du damit deine Urlaubserinnerung noch schöner festhalten kannst.
Also quasi eine klassische Produktpräsentation, die Vorteile des Produkts hervorhebt.
Genau. Diese Strategie ist besonders effektiv, wenn es darum geht, Emotionen anzusprechen und Begehrlichkeit zu wecken.
Mich fasziniert, wie diese Strategien auf unterschiedliche Kundentypen und Produkte abzielen. Hast du selbst schon mal eine dieser Strategien im Einsatz erlebt?
Ja, absolut. Ich erinnere mich an einen Kauf eines neuen Laptops. Am Ende hatte ich das Gefühl, selbst die beste Entscheidung getroffen zu haben, obwohl der Verkäufer natürlich geschickt meine Präferenzen in Richtung seines Produkts gelenkt hat.
Klingt fast so, als ob du die Kontrolle hattest, aber er im Hintergrund die Fäden gezogen hat.
So könnte man es vielleicht sagen. Aber letztendlich war ich zufrieden mit dem Kauf. Was mich zu einem wichtigen Punkt bringt, Verkaufspsychologie ist nicht per se schlecht. Es kommt immer darauf an, wie sie eingesetzt wird.
Absolut. Schließlich wollen Unternehmen ja auch ihre Produkte verkaufen. Die Frage ist halt, wo die Grenze zwischen cleverer Verkaufsstrategie und Manipulation liegt.
Ja, das ist die große Frage. Ja. Und die Antwort ist nicht immer einfach. Ein wichtiger Aspekt ist die Transparenz. Der Kunde sollte zumindest im Nachhinein erkennen können, welche psychologischen Prinzipien angewendet wurden.
Also quasi ein Aha-Erlebnis beim Verlassen des Geschäfts.
Ja.
Okay, jetzt verstehe ich, warum ich das gekauft habe.
Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Ethik Verkaufspsychologie sollte nicht dazu eingesetzt werden, Menschen zu Entscheidungen zu drängen, die sie später bereuen.
Das heißt, der Kunde sollte immer noch das Gefühl haben, selbstbestimmt zu handeln.
Absolut. Es geht darum, den Kunden zu informieren, ihm Optionen aufzuzeigen und ihm bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Und nicht darum, ihn zu überrumpeln oder zu manipulieren.
Spannend. Jetzt haben wir ja schon viel über die Tricks und Strategien der Verkäufer gesprochen. Aber der Artikel betont ja auch, dass Verkaufspsychologie nicht nur für Unternehmen wichtig ist, sondern auch für Kunden inwiefern denn?
Naja, für Unternehmen ist Verkaufspsychologie natürlich ein wichtiges Instrument, um ihre Produkte erfolgreich zu vermarkten und ihren Umsatz zu steigern. Aber auch für Kunden kann sie von Vorteil sein. Wenn Verkaufspsychologie ethisch und transparent eingesetzt wird, kann sie dem Kunden helfen, schneller und einfacher das Produkt zu finden, das am besten zu seinen Bedürfnissen passt. Sie kann also auch zu einem positiven Kauferlebnis beitragen.
Okay, das leuchtet ein.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Glaubst du, dass die meisten Unternehmen Verkaufspsychologie wirklich zum Wohle des Kunden einsetzen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es gibt Unternehmen, die Verkaufspsychologie verantwortungsvoll einsetzen und es gibt Unternehmen, die es eher mit der Ethik nicht so genau nehmen. Es ist wichtig, als Kunde kritisch zu bleiben und sich nicht von vermeintlich teuren Angeboten blenden zu lassen.
Das heißt, wir sollten unsere Kaufentscheidungen immer hinterfragen und uns nicht von psychologischen Tricks manipulieren lassen.
Genau. Informiere dich, vergleiche Preise, lies Bewertungen. Und lass dich nicht von impulsiven Kaufentscheidungen leiten.
Gute Tipps. Danke, dass du uns heute in die Welt der Verkaufspsychologie eingeführt hast. Ich glaube, ich werde jetzt beim nächsten Shopping-Trip die Welt mit anderen Augen sehen.
Gern geschehen. Es ist wichtig, sich der Mechanismen bewusst zu sein, die unsere Kaufentscheidungen beeinflussen. Nur so können wir uns vor Manipulation schützen und selbstbestimmt konsumieren.
Und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Deep Dives. Aber eine Frage habe ich noch. Welche psychologischen Strategien im Verkauf findest du denn persönlich besonders clever oder interessant?
Also was ich persönlich immer wieder faszinierend finde, ist die Macht des Storytellings.
Mhm.
Eine gute Geschichte kann uns emotional packen und in ihren Bann ziehen. Wenn ein Verkäufer es schafft, eine Geschichte rund um sein Produkt zu erzählen, die uns berührt oder zum Nachdenken anregt, dann bleibt das im Gedächtnis haften.
Stimmt, ja. Gute Story kann einen echt mitreißen.
Ja.
Manchmal vergisst man ja fast, dass es eigentlich um den Verkauf eines Produkts geht.
Genau, und genau das macht Storytelling so effektiv.
Ja.
Es spricht unsere Emotionen an und schafft eine Verbindung zum Produkt.
Und dadurch sind wir dann eher bereit, das Produkt zu kaufen.
Ja.
Selbst wenn wir es vielleicht gar nicht wirklich brauchen.
So ist es. Storytelling ist eine subtile, aber sehr wirkungsvolle Methode.
Gibt es noch andere Strategien, die dir spontan einfallen?
Ja, die sogenannte Foot-in-the-Door-Technik finde ich auch sehr interessant. Da wird der Kunde quasi Schritt für Schritt zum Kauf geführt.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, du bist im Elektromarkt und schaust dir Fernseher an. Ein Verkäufer kommt auf dich zu und fragt, ob du vielleicht Interesse an einer kurzen Produktvorführung hättest.
Okay.
Du sagst ja und lässt dir die neuen Features des Geräts zeigen. Anschließend bietet dir der Verkäufer vielleicht noch einen kostenlosen Kaffee an und schwupps bist du schon mitten im Verkaufsgespräch.
Und ehe ich mich versehe, stehe ich mit einem neuen Fernseher an der Kasse.
Genau. Der Trick ist, dass man mit kleinen Schritten anfängt und den Kunden langsam, aber sicher zum Kauf hinführt.
Krass, das ist ja fast wie so ein psychologisches Schachspiel.
Man könnte es so sehen. Ja. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass beide Seiten zufrieden sind. Der Kunde soll ein Produkt finden, das seinen Bedürfnissen entspricht. Und der Verkäufer möchte natürlich seinen Umsatz machen.
Stimmt, am Ende des Tages ist es ja eine Win-Win-Situation, wenn es gut läuft.
Absolut. Wichtig ist nur, dass der Kunde sich der Mechanismen bewusst ist und seine Kaufentscheidungen reflektiert.
Danke für diese spannenden Einblicke in die Welt der Verkaufspsychologie. Ich glaube, ich werde jetzt beim Einkaufen noch viel genauer hinschauen und auf die kleinen psychologischen Tricks achten.
Das ist eine gute Idee. Denn Wissen ist Macht. Je besser wir die Strategien der Verkäufer verstehen, desto besser können wir uns vor Manipulationen schützen und selbstbestimmte Kaufentscheidungen treffen.
Absolut. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Deep Dives in die Verkaufspsychologie.
Hm?
Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und seht die Welt jetzt mit anderen Augen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal beim Wellaufgangsszenario.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.